So, wir beginnen jetzt den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, fangen wir mit der Lesung an im Römerbrief, Römerbrief 8. Die Bibel haben, schlagen wir mal auf miteinander. Nun, hier ist es sehr wichtig. Wenn wir Römer 7, Römer 6, Römer 7 durchgehen, erkennen wir sehr tief, was für ein Kampf das ist. Und ich betone, der Kampf zum Überwinden. Und dürfen wir jetzt nicht vergessen, wenn wir jetzt die Bibelstelle lesen, dass der Herr Jesus den Sieg vollbracht hat. Ich muss nichts mehr dazu tun. Ich muss nur zu sagen, Herr Jesus, hilf du mir, wirke du in mir, gebiete du, streite du, mach du, ich kann nichts tun. Also ja, nicht den Teufel ansprechen und mit ihm kommunizieren. Und nicht denken, weil ich jetzt ein Kind Gottes bin, habe ich die Macht, über den zu tun, was ich will. Nee, das geht gar nicht. Der Herr Jesus hat den Sieg vollbracht. Er hat ihn zur Schau gestellt. Er hat ihm die Macht genommen, nicht wir. Wir haben das nicht gemacht, der Herr Jesus. Deswegen bleiben wir beim Herrn Jesus. Der Weg ist der Herr Jesus. Im Römer 8, 31, da heißt es, ich lese mal Vers 7, 24. Als Paulus alles aufgegliedert hat und aufgeführt hat, den Kampf der Sünde in unserem Leib, sagt er im Vers 24, 7, 24, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn man das alles jetzt, kann man jetzt nicht machen, müsst ihr selber zu Hause für sich, für euch machen, das lesen. Wenn man das jetzt nachvollzieht, was für ein Kampf das ist, dann schreit Paulus raus. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Er hat es gemacht, nicht wir, er hat es vollbracht. Im Vers 8 kommt jetzt das Leben im Geist. Und da kommt die Stellenwert hin. Jesus in uns, gewirkt durch den Heiligen Geist, bewirkt das neue Leben in uns, bewirkt den Wachstum in Christo, bewirkt dein Fortschreiten, die Liebe zu ihm, zunehmende Früchte des Geistes. Er bewirkt das in dir, nicht ich, er, der Herr Jesus in uns. Deswegen müssen wir ihm Raum geben, dass die Früchte des Geistes Frucht bringen. 8, Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Vers 38, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder der Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Da ist die menschliche Macht angesprochen, die politische Macht, soziale Macht, wirtschaftliche Macht, die geistige Macht, alles ist angesprochen. Gegenwärtig, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft angesprochen. Nichts kann dich von der Liebe Gottes scheiden. Ich denke, unser Bruder wird darüber noch viel mehr sagen. Lass uns gemeinsam aufstehen zum Gebet. Ja, lieber Herr Jesus, wir wollen auch heute herzlich danken, dass wir uns im Frieden und in Freiheit versammeln dürfen. Es ist ja nicht selbstverständlich. Wir wollen dir danken, dass du, Herr, noch Frieden in diesem Land erhältst. Wir bitten dich weiterhin inständig, erhalte ihn. Nimm auch, Herr Jesus, all die politische Landschaft in deine Hand, die ökonomische und wirtschaftliche, und lenke und leite dieses Land, als auch die geistige, Herr, dass doch dein Wille geschehen möge. Und wir wollen dich bitten, dass du noch viele Politiker Und in allen Bereichen, auch die vielen Beamten unseres Landes, in allen Bereichen, dass du an ihren Herzen wirkst, dass sie doch erkennen, sie müssen eines Tages vor dir Rechenschaft abgeben. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du viele von ihnen auch zum Glauben führst. Erbarm dich um das Volk, um das deutsche Volk und um alle, die hier leben, die hergezogen sind, dass du ihre Herzen ergreifst, dass das Evangelium noch Frucht bringt, dass noch das Evangelium ihre Herzen ergreift. Wir wollen dir so herzlich danken, dass du, Herr Jesus, noch wirkst, dass du noch Menschen retten möchtest und willst. Wir wollen dir so herzlich dafür danken und dir die Ehre geben. Und in Römer 8 hast du gesagt, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. 8,2, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat uns mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und Herr, in diesem Begriff, in dieser Perspektive aus, von dieser Perspektive aus, wollen wir dir weiter nachfolgen. Gib uns die Kraft, Herr Jesus, als Kinder Gottes, zu überwinden, täglich überwinden. Gib uns die Kraft, unser Leben jeden Tag von Neuem zu bereinigen, bevor wir ins Bett gehen und schlafen. Ja, uns selbst, Herr Jesus, durch das Wort Gottes spiegeln und selbst beleuchten und dir Dinge ans Licht bringen und bekennen, dass, Herr Jesus, unser Lebenswandel besser wird, näher zu dir kommen, dass diese Früchte des Geistes Frucht bringen in unserem Leben. Du weißt, dass wir es aus eigener Kraft nicht produzieren können. Und da wollen wir da auch herzlich danken, Herr Jesus, für unsere Geschwister im Herrn, die da krank sind, die heute nicht dabei sein können, vielleicht in der Livestream vielleicht dabei sein können, aber Herr, wir wollen dir danken, dass du auch bei ihnen bist. Wir wollen dich bitten, dass du sie herzlich segnest, ihnen hilfst auf ihrem Krankenlager, sie aufrichtest, so es möglich ist, so du es erlaubst, dass du ihn, Herr, dass sie erkennen, und wie nah du bei ihnen bist, dass sie erkennen, dass sie Gebete erhört werden, dass du sie stärkst, Herr, in der Liebe und der Nachfolge. Wir wollen dir auch ganz herzlich danken für unsere Geschwister, Herr Jesus, die um deines Namens willen verfolgt werden, nicht nur im Ausland, sondern auch hier in Deutschland, die ausgegrenzt, denunziert werden, psychisch und physisch angegriffen werden. Herr, wir wollen dir für sie herzlich danken. Du weißt auch die vielen Kinder Gottes, die in psychiatrischen Anstalten gelandet sind, aus welchen Gründen auch immer. Auch für sie wollen wir dich herzlich bitten, dass du ihnen beistehst und ihnen hilfst, dass sie zurechtkommen und dass sie auch wieder rauskommen aus diesen Anstalten. Wir wollen dich auch herzlich bitten für unsere Kinder, Geschwister im Herrn, die verfolgt werden, im Ausland auch, die, Herr Jesus, in Gefängnissen ausharren müssen, die furchtbar gefoltert werden, die auch getötet werden. Du weißt in Nordkorea, du weißt teils in den Arbeitslagern in China, du weißt, Herr Jesus, im arabischen Bereich, im Halbmondbereich, wie die Kinder Gottes verfolgt werden. Wir wollen dich bitten, dass du ihnen auch beistehst, dass du ihnen hilfst, dass du ihnen beistehst. Ja, segne auch jetzt dein Wort und dein Gottesdienst uns zu Kraft. Ich danke dir. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wenn ihr jetzt dieses Bild seht, dann frage ich mich, was ihr gerade in euren Köpfen denkt, was euch da für Gedanken kommen, für Ideen kommen, auch denen, die an dem Bildschirm sitzen, vor allen Dingen, wenn dann noch dieser Zusatz kommt, von Herz zu Herz. Dann fragen sich manche vielleicht schon mit leichten Schweißperlen auf den Stirnen, sind wir hier in einer kardiologischen Praxis beim Arzt? Keine Angst, sind wir nicht. Aus dem Grund, dass wir hier in einem Gottesdienst sind und zum anderen, dass die meisten meine Untersuchungen mit Sicherheit nicht überleben würden, wenn das kardiologisch denkbar wäre. Das wäre unmöglich. Deshalb keine Angst, es geht nicht um medizinische Dinge, sondern um geistliche Dinge, von Herz zu Herz. Mit einem Untertitel, der mir sehr am Herzen liegt. Wenn die Liebe siegt, wir haben das schon gemerkt, gerade bei Römer 8, dass das auch so eine Aussage war, die das ein bisschen widerspiegelte. Diese Liebe, die nicht gebrochen werden kann. Wir werden dazu gleich noch einen Text lesen, aber erst einige einführende Sätze dazu, um so ein bisschen uns hinzuführen zu dem eigentlichen Grundthema, das uns heute Morgen beschäftigen wird. Wir brauchen viel mehr Herz-zu-Herz-Bewegungen, auch in unseren Gemeinden. Denn das, was Römer 8 steht, hat nichts mit der Welt von außen zu tun, im säkularen Umfeld. Den Text, den wir gleich aus Lukas 15 dazu nehmen werden, hat auch nichts mit Outsider-Dingen zu tun, sondern da ist ein Vater, der mit seinen Söhnen kommuniziert. Das sind Insider-Aussagen, die die Gemeinde Jesu betreffen, uns betreffen, auch heute Morgen. Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, was heißt das denn von Herz zu Herz, dann merken wir, dass wir in einer Gesellschaft leben, vor allem hier in unserem Westen, in der es viel stärker auf dieser Sachebene läuft. Da geht es nicht um Herz, von Herz zu Herz. Da geht es von Verstand zu Verstand, soweit er vorhanden ist. Muss man manche auch anzweifeln, dass der groß vorhanden ist. Aber die Bibel sagt uns viel stärker, neben all der sachlichen Tatsache, die uns hier auch im Wort Gottes mitgeteilt wird, dass wir klipp und klar sagen können, dass außer Jesus kein Heil möglich ist. Wenn er selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Da gibt es keine Alternative dazu, dann ist es ein sachliches Faktum. Aber die Frage ist, bringe ich es nur kopfmäßig rüber oder auch von Herz zu Herz? Und da haben wir heute definitiv, auch in unseren Gemeinden, und deshalb ist es auch ein Thema für einen Gottesdienst, auch in unseren Gemeinden ein Problem, dass wir lernen müssen, vielleicht wieder viel stärker das zu übernehmen, was Jesus uns vorgelebt hat, von Herz zu Herz zu leben. Wie ist er mit Menschen umgegangen? Wie hat er Dinge aufgefangen? Ich möchte nur an Johannes 8 erinnern, als die Menschenmenge, angeführt von den hohen Geistlichen Israels, eine Sünderin zu Jesus brachten und nach dem Motto handelten, was ja auch vom Gesetz richtig war, nach dem Gesetz muss diese Frau gesteinigt werden. Sie wollten ihm eine Falle stellen. Und zwar insofern, dass sie gesagt haben, wenn er Ja sagt, dann ist er nicht besser wie wir, der sich auch nur nach dem Gesetz hält. Und wenn er Nein sagt, dann ist er wieder das Gesetz, wieder Mose, und dann kann er kein Messias sein. Und Jesus macht es anders. Er sagt nur, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Da haben einige gemerkt, jetzt wird's eng, auch in unserem Leben. Da wird's auch in unserem Leben sehr eng werden. Manchmal, Gott sei es geklagt, wenn es so ist, wenn es eng wird, wenn wir merken, wie sündig wir sind und wir in keinster Weise uns anmaßen sollten, irgendwann einmal perfekt sündlos zu sein. Der Einzige, der sündlos war und ist, ist Jesus gewesen. Wir sind immer abhängig von dieser Gnade Gottes und Gott sei Dank ist diese Gnade auch heute in unserem Leben Realität. Wenn wir jetzt diesen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium, möchte ich noch einen kleinen Gedanke dazu sagen. Wende statt Ende. Das ist das, was uns im Lukas 15 beschrieben wird. Ein verlorener Sohn, wie wieder genannt. Ein Sohn, der sich von seinem Elternhaus getrennt hat. Irgendwo war er an einem Punkt angelangt, wo er nicht mehr wollte. Einer wollte sein Erbe ausgezahlt bekommen. Er hatte irgendwo, wir würden es neumodern deutsch sagen, die Nase voll. Er hat gesagt, ich will jetzt raus, ich möchte was anderes erleben. Und dann wurde eben das Erbe ausgezahlt. Und zwar, um das klar zu sagen, nicht nur ihm, dem anderen Bruder auch. Das heißt, ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufiel, und er teilte ihnen die Habe aus. Er hat sie beide ausgezahlt. Dieses einmalige Erbe, das ausgezahlt wird. Und das Faktum war, er hat alles verprasst. Er war der King. Er hatte anscheinend viel Geld, der Vater war anscheinend schon sehr wohlhabend. Und das war das Ergebnis, dass er natürlich sehr beliebt war. Er umzäunt wurde von Menschen, die das genossen haben, aus dem Vollen zu schöpfen. Und irgendwann kam eine Hungersnot und die Sache war beendet. Weil dann auf einmal durch die Teuerung alles weg war, was er hatte, was er so hoch gepriesen hat. Und dann die Frage kam, aus, Deadline erreicht, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Und jetzt kommt der Knackpunkt, der ganz wichtig ist. Und vielleicht stehen wir auch in solch einer Situation gerade, wo wir den Eindruck haben, persönlich, irgendwo bin ich an einer Grenze angelangt, nicht in Anlehnung an dem, was wir vom verlorenen Sohn in Anführungszeichen gehört haben, nein, mir geht es mir darum, dass wir uns selber die Frage stellen, wo bin ich in solch einer Grenzsituation meines Lebens? Und was mache ich damit? Wir haben Gott sei Dank einen Herrn, der jederzeit offen ist, uns wieder in seine Arme zu nehmen. Egal wie wir aussehen. Egal was war, egal was ist, er ist derjenige, der uns annimmt. Wende statt Ende. Und dass wir auch in unseren Gemeinden offen sind für Menschen, die in solch einer Situation stehen. Meine Frau und ich waren vorgestern noch unterwegs und dann kommt ein Anruf und ein Mensch sagt mir gerade, dass seine Freundin versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Hat Gott sei Dank nicht geklappt? Ende. Einfach keine Perspektive mehr gesehen. Ich weiß um die Situation, ist nicht einfach. Sind dann Menschen da, die helfen, die auffangen, dass eben nicht Ende ist, sondern eine Wende damit verbunden. Und dazu dieser Text, ab Vers 17. Als er aber zu sich kam, sprach er: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier, um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Was für eine Begegnung. Ein Vater, der seinen Sohn von Herzen liebt. Nochmal von der Gesamtgeschichte wissen wir nicht viel. Wir wissen nur eben, das haben wir gerade gehört, dass er irgendwann einmal, vielleicht war er schon 10, 15 Jahre im Betrieb des Vaters mittätig, auf den Gedanken, sich auszahlen zu lassen. Wir wissen auch nicht, wie lange die Zeit war dann zwischen dem Auszahlen und dem wieder zurückkommen. Wissen wir alles nicht, spielt auch keine Rolle. Egal, ob es 10 Tage waren, ob das 5 Jahre waren, 10 Jahre, 15 Jahre noch oder was auch immer, spielt keine Rolle. Die Tür des Vaters im Himmel ist immer offen. Jesus hat die Tür ein für allemal geöffnet. Und dazu wollen wir uns 4 Punkte anschauen. 4 Schritte gehen miteinander, die uns beschäftigen wollen. Der emanzipierte Mensch, Punkt 1. Ich weiß, wir haben mit diesem Begriff Emanzipation Probleme, weil sie auch im säkularen Bereich nicht gerade sehr positiv angewandt werden und nicht nur Thema Gleichheit Mann, Frau, auch die Diversitäten, die momentan am Laufen sind und jetzt sogar schon die Frage ist, ob man muslimische Feiertage einführt und die Grünen das bewusst jetzt in den Bundestag mit reinbringen wollen und wir kennen die ganzen Dinge. Emanzipation, ganz groß geschrieben. Aber eins muss uns klar sein, dass wir auch als Christen in einer Welt leben, die uns prägt, ob wir das wollen oder nicht. Oder habt ihr keine Informationen, die euch über die Medien mitgeteilt werden, wenn es nur die Nachrichten sind, eben solche Nachrichten, die uns beeinflussen, im Betrieb, im Umfeld, in dem wir leben, Nachbarn, Bekannte. Das, was wir wahrnehmen, prägt uns. Ob wir das wollen oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Und wir werden merken, wenn wir dann so manches andere hören, ich möchte nur eine ganz kleine Geschichte erzählen. Unser Sohnemann war mit seiner Familie 12 Jahre in Asien, Indonesien, ist jetzt wieder 2 Jahre hier in Deutschland. Und hat er neulich mit einem der Kinder gesprochen, Sohnemann, Jesaja, dort wurde Jesaja ausgesprochen. Und er sagte, Opa, und er ist in der christlichen Schule, in der Bekenntnisschule, er ist ganz erstaunt, wie man in der deutschen Schule mit Lehrer umgeht. Zum Beispiel, dass man wenn man als Schüler mit seinem Lehrer spricht, ihn nicht anschaut. Also so nach dem Motto, kein Respekt hat. Ja? Nochmal, Bekenntnisschule, nicht säkulare Schule. Da könnte ich auch ein paar Geschichten erzählen von anderen Enkeln. Da wird es einem schlecht, wenn man das hört. Das heißt, die Kinder werden schon so geprägt, dass sie Dinge, die einfach heute üblich sind, so dieses Lapidare übernehmen. Für die gar kein Problem. Und so war es damals auch. Dieser Sohn wollte sich emanzipieren. Ich bin doch eine selbstständige Persönlichkeit, aber soll ich mich ständig von meinem Vater abhängig machen? Entschuldigung. Der soll mir sein Erbe geben und dann ist die Sache erledigt. Dann mache ich mein eigenes Leben. Also von da auch eine emanzipierte Persönlichkeit. Und das ist auch bei uns in unserer Gesellschaft, auch in unserem christlichen Umfeld, ruckzuck der Fall. Das geht schon da los, dass man leitende Persönlichkeit auch in den Gemeinden nicht mehr so respektiert. Ich hatte gestern noch für mich persönlich, also in der fortlaufenden Bibellese, Titus 1 gelesen, das Umgang mit Ältesten und so weiter. Da merke ich doch, dass auch in unserer westlichen Gesellschaft da manches sich auflöst. Wir sind doch selber wer. Wir sind die Basis. Ihr braucht uns. Demokratie, ja. Das sind Dinge, die auch in unseren christlichen Kreisen heute, und die heißen dann evangelikal sogar noch, bibeltreu von A bis Z, auch üblich, normal, emanzipiert. Ich bin selber wer, und manchmal geht es sogar so weit, vielleicht merken wir es gar nicht, dass wir ruckzuck auch sagen, auch Gott gegenüber, ich bin emanzipiert. Du kannst mir nicht alles vorschreiben. Das sagen wir nicht, keine Angst. So geistig sind wir schon noch, dass wir sowas nicht öffentlich sagen. Wenn aber innerlich, tun wir uns mit manchen Dingen schwer. Und das war bei ihm genau das Gleiche. Er wollte weg, Neues erleben, anderes erleben. Das hat er auch. Und zwar richtig heftig. Aber er hat bald gemerkt, dass Neues eine schnelle Abnutzungsgefahr hat. Das, was so toll scheint, auch wenn es um Gemeindeprogramme heute geht. Liebe Leute, lasst uns da nicht irritieren. Wir können Gemeinde nicht bauen. Der Einzige, der Gemeinde baut, ist Jesus Christus. Ich will meine Gemeinde bauen, sagt er. Und nicht Gemeinde XY mit neuen Formen und neuen Dingen. Es müssen sich Dinge anpassen, das ist für mich keine Frage. Es gibt auch immer wieder neue Lieder, obwohl ich die alten Choräle sehr, sehr gerne singe. Oder das erste Lied, Gott ist die Liebe, das war das Lieblingslied meines Vaters, das haben wir geschmettert. Stundenlang teilweise, als Kinder sogar. Gott ist die Liebe, wunderschöne Dinge. Aber es kommen auch neue dazu, keine Frage. Und wir merken halt, wenn das dann auf einmal so sich einschleicht, sich emanzipiert, dass wir auf einmal merken, okay, auch diese Gemeinde, neuen Programme sind nicht das Gelbe vom Ei. Wo wir glauben, fortschrittlich zu sein, liegen wir fast immer hinten. Lassen wir dieses Motto weg. Fortschritt. Gehen wir auf den Fortschritt der Schrift ein. Und das ist das Entscheidende für unser Leben. Und selbst in manchen Bereichen der säkularen Musik. Ich weiß nicht, ob ihr diese Gruppe Glasperlenspiel kennt, kommt aus dem baden-württembergischen Bereich, deshalb zitiere ich sie. Ich habe hier einen Text, ich will ihn nicht ganz zitieren, weil da Worte drin vorkommen, die nicht gerade unseren Jargon darstellen. Aber es geht darum, dass sich diese Gruppe den Menschen, denen sie das zusingt, vieles wünscht, tolle Erfahrungen, viel Geld, dass du anerkannt bist in der Gesellschaft. Und jetzt kommt ein Nachsatz. Auf den kommt es mir an. Ich fühle jetzt ganz genau, dass ich das zu meinem Glück nicht brauche. Das, was dieser emanzipierte Sohn auch versucht hat zu leben. Und dass wir uns hier uns dessen bewusst sein dürfen, wir müssen nicht nach Dingen suchen, die nicht wichtig sind, nicht entscheidend sind. Wir dürfen dankbar sein für das, was Gott uns auch äußerlich gibt, aber es ist nicht das Entscheidende. Die entscheidenden Punkte meines Lebens und unseres Lebens, auch als Ehepaar, als Familie, sind die Punkte, wo wir den Herrn ganz konkret in der Gemeinschaft mit anderen Geschwistern erlebt haben und das Wunder erlebt haben, dass er redet, dass er verändert. Und da brauchen wir seine Gnade dazu. Das Zweite, was wir uns anschauen wollen, der emanzipierte Mensch kommt an Grenzen. Haben wir ja schon gerade angedeutet, Vers 17, eindeutig, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Er hat gemerkt, die ganze Auszahlung seiner Erbschaft ist versiebt wie nichts, auf einmal weg, komplett, durch irgendeinen Crash an der Börse oder was auch immer da passiert ist. Und in dem Moment, wo wir diese Grenze merken, das Ende der Fahnenstange erleben, ist die Frage, was machen wir damit? Lassen wir das Leben einfach so weitergehen? Ist halt das Ende, wir haben die Ende der Fahnenstange erreicht, das Ende der Fahnenstange erreicht, ist das dann alles? Oder geht es weiter? Und da wünsche ich uns, wenn wir in solch einer Durststrecke gerade sind, dass wir sagen, Herr Jesus, ich möchte, dass dieses Ende zu einer Wende wird in meinem Leben. Dass ich wieder zu den Quellen des Lebens zurückkomme, zu dem, was dein Wort mir verspricht, dein Wort uns verspricht. Und was passiert bei ihm? Es ist die Erinnerung ans Vaterhaus. Was habe ich versäumt? Das, was hier zum Vorschein kommt. Oder was man auch sagen kann, was habe ich verspielt in meinem Leben? Schauen wir uns doch die Dinge mal an. Diese Liebe, die mir mein Vater entgegengebracht hat, die er schon damals ihm entgegengebracht hat. Das Wohltun, zu wissen, ich habe eine Geborgenheit in meinem Vaterhaus. Ja, eben zum Schluss kommt bei ihm der Hunger nach seinem Vater zum Vorschein. Und diesen Hunger hat Gott in unser Herz hineingelegt. Schon wie es der Prediger Kapitel 3, Vers 11 sagt, Salomo, der ja viele Weisheitstexte formulierte, er sagt dort, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Gott hat die Ewigkeit in jedes Herz hineingelegt. Und bei uns besonders ausgeprägt bei denen, die in der persönlichen Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus sind, weil sie den Heiligen Geist haben. Und dieser Geist uns das immer wieder neu bewusst macht. Also der emanzipierte Mensch von heute, der meint, er kann sich freischwimmen, er ist selbstständig, er braucht links und rechts niemanden. Wir erleben es ja auch in vielen Bereichen, die leider durch Corona sehr stark zum Ausdruck gekommen sind, dass nach der Corona-Zeit die Säle nicht mehr so gefüllt sind, wie sie immer waren in unseren evangelikalen Gemeinden. Viele Gemeinden haben die Hälfte der Besucher noch. Auch da aufzupassen, dass wir Gemeinschaft brauchen untereinander, in Hauskreisen, in Bibelkreisen, dass wir wissen, wir brauchen Gemeinschaft, um uns auch korrigieren zu lassen von dem Wort Gottes. Wir kommen zum dritten Punkt. Der emanzipierte Mensch geht neue Wege. Er spürt, dass die Emanzipation am Ende ist. Ich komme zum Ursprung zurück. Auch wenn dieser Ursprung dann nach meiner Auffassung, so kommt es aber eben rüber, dann, das werden wir gleich sehen, eher in die Richtung geht, dass ich weniger wert bin, als ich vorher war. Ich möchte nicht mehr die Stellung haben, die ich hatte. Er geht heim. Und was bei ihm hier bemerkenswert ist, keine Verschleierungstaktik. Der sagt nicht, ja, ich war halt in einem Alter, in dem ich gerade in so einer Phase war, wo mir einige so ein Flohen ausgesetzt haben oder irgend so ein Freund hat mir gesagt, Mensch, versuch's doch mal, so nach dem Motto, man versucht Dinge wegzuschieben, ja, alle sind schuld, nur ich nicht. Das ist heute auch modern, ja. Wenn man nichts mehr weiß, dann geht man zu irgendeinem Therapeuten und sagt dann, Tante, Onkel, Lehrerin, Mama, Papa sind schuld, ja, dass ich so bin, wie ich bin. Hat seinen Einfluss, ist keine Frage. Ich habe selber eine therapeutische Ausbildung gemacht und begleite Menschen, ist keine Frage. Aber das kann nicht mein Verhalten rechtfertigen, das ich habe. Beim besten Willen nicht. Und das macht er auch nicht. Keine Verschleierungstaktik. Nicht jetzt, ja, diese langweilige Gesellschaft bei dir hat mich dazu gebracht. Keine Ausreden. Und wer sich selbst im Tiefsten erkennt, weiß, was zu tun ist. Und zwar seine Knie zu beugen, zu sagen, Vater, danke, dass deine Gnade ausreicht. Danke, dass deine Gnade ausreicht. Und mit dieser Gewissheit dürfen wir nach Hause gehen, dass wir nichts gut machen können, nicht zurückzahlen können. Jesus hat alles bezahlt, was zu bezahlen ist. Er kennt seinen Vater noch und er will Buße tun. Und ich finde es sehr demütig, wie er hier vorgeht. Ich möchte einfach nur ein Tagelöhner sein. So wie es hier in Lukas 15 beschrieben wird. Ich weiß, die Sohnestellung habe ich nicht verdient. Aber ich weiß, dass deine Tagelöhner besser behandelt werden, als das, was ich erlebt habe als freier, in Anführungszeichen, freier, emanzipierter Mensch. Keine Selbstgerechtigkeit. Einfach die Gewissheit, dass der Herr auch mein Leben unendlich reich machen kann. Und das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist. Wir haben gerade heute Morgen als Ehepaar noch in der Bibel lese, unter anderem auch wieder einen Text aus dem Sprüchen gelesen von Salomo. War eine Angabe bei der Andacht, die angegeben war, dass zum Beispiel Salomo auch aufzählt Sünden im Leben eines Menschen. Und in dieser Aufzählung ist der Stolz, sprich der Hochmut, das Erste, was er anspricht. Hier das Gegenstück von Hochmut ist Demut. Einer, der weiß, ich bin abhängig von dieser Gnade Gottes. Und wenn ich das nicht wüsste, sei ganz offen, würde ich hier nicht stehen und verkündigen, wenn ich nicht wüsste, seine Gnade reicht aus. Seine Gnade reicht aus. Und das ist das, was wir als Viertes und Letztes uns nur anschauen wollen. Der emanzipierte Mensch wird vom Vater geliebt, weil er sich rausnimmt. Auch hier zu lieben, da wo nichts Liebenswertes ist. Sah ihn sein Vater. Das ist schon erstaunlich, dass er ihn sah. Und wir haben einen Vater, der sich seiner Kinder erbarmt. Er wartete schon auf seinen Sohn. Wisst ihr, was meine persönliche Theorie ist zu diesem Thema? Dass der Vater ihn deshalb einfach ziehen ließ, weil er wusste, er kommt zurück. Oder würdet ihr als Vater, als Mutter, eure Kinder ziehen lassen, ohne irgendwelche Erwähnungen, wenn dem nicht so wäre? Ich bin davon überzeugt, dass wir auch kämpfen würden darum. Bleib doch hier, Sohn, Tochter. Geh nicht weg. Und wir merken hier, wie wir etwas ganz Besonderes erfahren von der Schrift her gesehen, die uns hier Mut macht, sich dessen bewusst zu sein. Hier ist ein Vater, der nicht liebenswerte Menschen liebt. Der uns Mut macht, sich dessen bewusst zu sein. Und wenn wir das begriffen haben, wenn das unser Herz erfasst hat, dass wir auf seine Gnade zählen dürfen, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Ich weiß noch, wie ich mal zu diesem Text eine Konferenz hatte, eine Brüderkonferenz. Da haben dann sich viele Brüder auch noch beteiligt und dann ging es auch unter anderem eben darum, nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Höhen noch Tiefen, auch keine andere Kreatur, kein Teufel, kein Engel, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und dann kam einer, der meinte dann aber noch was dazu sagen zu müssen, in der Richtung sagte, ja, aber wir selbst. Bin ich mehr wie der Teufel? Bin ich stärker wie der Teufel? Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Nehme das ernst. Und wenn wir das in unserem Herzen haben, dann wissen wir, dass wir einen Gott haben, der uns annimmt und der uns selber auch motiviert, diese Liebe in diese Welt hineinzutragen, die nichts dringender braucht. Als diese Liebe, die in der Gnade Gottes in Jesus Christus wirksam wird. Ich finde es so wunderbar, dass hier betont wurde, dass es eine Christusgemeinde ist und nicht irgendeine Gemeinde. So nach dem Motto, guter Gott, da kann jeder in jeder Religion sagen, guter Gott. Der Kulminationspunkt unseres Glaubens, der in der Schrift vom Alten bis zum Neuen Testament uns gegeben wird, ist Jesus Christus und nichts anderes. Und einen anderen Grund kann niemand legen, als dem, der gelegt ist in Jesus Christus. Und ich wünsche, dass es Realität wird. Das ist letztlich die genialste Botschaft. Und nochmal, wenn wir die begriffen haben, dann wissen wir, dass wir aus der Ängstlichkeit, die oft da ist, weil wir ja eben von unseren Prägungen herkommen, von Dingen, du musst lieb sein und wenn du nicht lieb bist, kommst du ins Kämmerchen und so weiter. Wir kennen diese ganzen Dinge. Ich habe es auch nur als Kind erlebt, weniger zu Hause, aber in der Schule. Das war schon manchmal ein Drama, wo immer wieder Druck aufgebaut wurde und. Aber ich hatte eben keine, in Anführungszeichen, Lust auf Schule. Ich habe nur das getan, was notwendig war, dass ich eben einigermaßen gut durchkam. Ich hatte andere Interessen. Aber da wurde Druck gemacht. In einer extremen Art und Weise, ob das das Einzige ist, was wichtig ist im Leben. Ist auch wichtig, nochmal, keine Frage. Ich hoffe, dass keine Kinder da sind, die das zuhören, die denken, naja, oh, der Höher hat damals gesagt, als Pastor, sind nicht ganz so wichtig, kann nach Hause gehen oder keine Hausaufgaben machen. Ich durfte auch die ganzen Geschichten, die ich fabriziert habe, meinen Enkeln nicht erzählen. Ja? Meine Kinder haben es verboten, erst wenn sie erwachsen sind, wenn die Schule vorbei ist, darf ich es erzählen. Gut, ich habe mich dran gehalten, dass man nicht noch irgendwelche animiert. Aber auch da zu merken, welch ein Gesellschaftsdruck da ist und auch innerfamiliär. Das wurde auch in frommen Kreisen an Druck ausgeübt. Und ich möchte uns noch mitnehmen ins Alte Testament, und zwar im Psalm 18. Da wird noch ein Aspekt angedeutet, der mir sehr am Herzen liegt. Ein Aspekt, der gerade im Psalm 18, aber auch im neutestamentlichen Gesamtblick sehr wohl aufgenommen wird. Ich zitiere, und er sprach, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, in Klammern Gefängnis, komme ich gleich drauf, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz. Dieser Begriff, der hier für Burg steht, der ist ja für uns bekannt, für uns ist eine Burg ein Monument, in dem ich mich bergen darf vor Feinden von außen. Das ist so das Symbol, was wir haben. Aber das ist in diesem Sinn hier, das, was hier David meint, zu wenig. Wir werden von dem Herrn nicht nur vor äußeren Feinden bewahrt, sondern der hebräische Begriff, der hier steht, heißt, könnte auch mit Gefängnis übersetzt werden. Du bist für mich zu einem Gefängnis geworden. Und wenn manche sagen, ach du meine Güte, Gott ist für mich ein Gefängnis, was ist das denn? Und zwar insofern ist das zu verstehen, dass Gott uns vor uns selbst bewahrt manchmal. Ist das bewusst? Ich bin davon überzeugt, wenn der Herr in meinem Leben nicht in manchen Bereichen eine Bremse reingelegt hätte, dann stände ich auch hier nicht. Da geht es nicht ums Autofahren, brauche keine Angst zu haben. Ich bin kein Rase, habe auch kein Auto dafür, muss dazu sagen. Aber in anderen Bereichen, wo man gefährdet ist, wo Schwachpunkte sind, ist der Herr derjenige, der auch manchmal uns vor uns selbst bewahrt. So wie es mal ein angehender Bundeskanzler gesagt hat, Franz Josef Strauß, er sagte, ich bin mir selbst mein größter Feind, seine Sprache, das, wie er gesprochen hat, wie er sehr deutlich Dinge auf den Punkt brachte. Kann man so stehen, wie man will, egal. Ich habe so denken müssen, er hat recht, wir sind uns selbst oft die größten Feinde. Sind uns manchmal selber im Weg. Und ich wünsche uns, dass wir lernen, dass wir diese Geborgenheit in Jesus Christus erfahren dürfen, so wie der Sohn zurückkam und einen wartenden Vater erlebte, der keine Bedingungen stellte, der nicht sagte, das und das musst du erstmal beweisen, dass du dich geändert hast, dass sie hier manches anders geworden ist. Nein, null. Keine Erwartungen. Er wurde eingesetzt, ihm wurde ein Fest gefeiert, dass so der andere Bruder sich geärgert hat. Ich habe noch nie ein Fest bekommen. Und jetzt kommt der, der da bei den Schweinen zum Schluss war, zurück und kriegt auf einmal ein Fest gemacht. Was ist jetzt los? Da merken wir, dass beide gefährdet sind, nicht nur der eine. Ich war doch immer bei dir, war doch immer lieb und nett zu dir. Das wäre übrigens eine Extra-Predigt, mal über diesen Sohn mal zu sprechen. Es ist auch so eine Variante, die gerade im christlichen Umfeld sehr gut vorkommt, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht hier Dinge abhaken. Wir sind halt dabei, aber sind wir wirklich dabei? Im Herzen dabei. Das hat der verlorene Sohn begriffen. Der weiß, was Gnade heißt. Der kann sie buchstabieren, im wahrsten Sinn des Wortes. Und von dieser Warte aus, dass der Herr uns bewahrt, können wir auch dann wieder, das, was uns ja unser Bruder vorgelesen hat, im tiefsten Herzensgrunde ganz persönlich auch für uns in Anspruch nehmen. Nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Selbst wenn ich bei den Schweinetrögen dieser Welt irgendwo eine Zeit lang war, ich weiß, der Herr lässt mich nicht. Gott sei Dank. Amen. Lasst uns beten, wir wollen aufstehen dazu. Heiliger Gott und Vater, in Jesus Christus kommen wir zu dir, als dem, der alles vollbracht hat. Als du ausgerufen hast, es ist vollbracht, da war alles, was in dieser Welt geschehen ist, geschah und geschehen wird, mit einbezogen. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass wenn wir einmal deine Kinder sind, auch deine Kinder bleiben. Und wir geborgen sein dürfen in dir, in deiner unendlichen Liebe und Treue. Und wenn wir gerade in einem Punkt stehen, wo wir selber an so an der Stelle sind, wo wir den Eindruck haben, das Ende der Fahnenstange ist erreicht. Was kann mein Leben noch bringen? Was bringt es noch? Herr, lass uns da nicht vergessen, dass du größer bist als alles, dass du aus nichts was machen kannst, dass du aus Finsternis Licht machen kannst, dass du aus Tod Leben machen kannst. So geh du durch die Reihen. Sei du bei unseren Zusehen hier an dem Bildschirm, Herr Jesus. Sei du bei ihnen, stärke sie. Lass sie deine heiligende, segnende Gegenwart erfahren. Und gib uns Mut, nach vorne zu schauen. Danke dafür. Das alles erbitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
Wunderbar. Lasst uns gemeinsam aufstehen zu dem Gebet, das der Herr uns gelehrt hat, zu beten.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.